religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ein ganz klein wenig feierlich ist uns ja schon zumute dieser Tage, wo das Land, in dem wir mehr oder weniger zufällig leben, Geburtstag feiert. Und einen runden dazu. Es ist ja ein wenig wie mit der puckeligen Verwandtschaft. Man kann sie eigentlich nicht leiden und mehr als einmal wollte man den ein oder die andere schon mit einem Baseballschläger zum Verstummen bringen. Aber wenn das große Jubiläum ansteht, reißt man sich eben ein wenig zusammen, spricht nicht schlecht über das Geburtstagskind. Zumindest nicht offen. Hinter vorgehaltener Hand, okay, da entgleiten einem schon mal die Gesichtszüge, aber alles in allem wollen wir uns dem Anlass angemessen zivilisiert benehmen. Zumal die Feierlichkeiten ja das ganze Jahr andauern. Wir haben in der Redaktion lange diskutiert, ob wir uns an diesen Feierlichkeiten überhaupt beteiligen sollen. Immerhin sind wir gar nicht explizit eingeladen und der offizielle Rummel nimmt ja durchaus genug medialen Platz ein. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade weil wir nicht immer das entspannteste Verhältnis zu Deutschland hatten und haben, andersrum wurden wir eher mit Nichtbeachtung gestraft, wollen wir die Errungenschaften der letzten 60 Jahre in diesem Land nicht einfach ignorieren. Deshalb haben wir uns entschieden, fortan jede der diesjährigen Sendungen der Münchner Redaktion unter das gleiche Motto zu stellen. 60 Years. Eine Hommage sozusagen an das Land, aber auch an Leute, an die Deutschen, die ja in beinahe bewundernswerter Weise von Faschisten zu Demokraten wurden, die in einem beispiellosen historischen Lernprozess erst Auschwitz bestenfalls ignorierten, später davon nichts wissen wollten, um dann, gut 40 Jahre später, unter Berufung auf die Lehren aus Auschwitz, dem alten Kriegsgegner Serbien, noch mal richtig einen einzuschenken. Dieses lustige Völkchen, das mit 40 Jahren noch einmal so richtig die Sau rausließ, den Staatssozialismus in den Mülleimer der Geschichte buxierte und fortan als herzerweichendes Gesamtkunstwerk mal versuchte, Vietnamesen bei lebendigem Leibe zu verbrennen, mal eingehüllt in Schwarz-Rot-Gold so richtig ausgelassen feierte, obwohl wir nicht mal Weltmeister wurden. Nun, in vielen E-Mails und Anrufen in der Redaktion teilen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns immer wieder Dinge und Vorgänge mit, die Sie nicht so toll finden in diesem Land. Wir haben dafür ein offenes Ohr, das wissen Sie. Aber, wie eingangs erwähnt, am Geburtstag sollte man höflich sein und wenn man schon gefragt wird, das ein oder andere Positive über das Geburtstagskind zum Besten geben. Und das wollen wir nun also tun. In den nächsten 60 Minuten und, wie gesagt, in den weiteren Sendungen aus München in diesem Jahr.
Heute ist Geburtstag, nun ist es soweit.
Warum ist die Lücke in der deutschen Literatur eigentlich bis zum heutigen Tag nicht geschlossen? Die Lücke, die in jener Nacht gerissen wurde, als in Deutschland die Bücher brannten. Die Lücke ist da. Wenn man durch die Regale deutscher Universitätsbibliotheken geht, kann man sie sehen. Viele Bücher, viele Namen fehlen bis heute. Die Namen der Autoren, deren Bücher damals im Feuer landeten, sollten für alle Zeiten aus dem Gedächtnis gelöscht werden. Das war der Plan. Die 1000 Jahre waren nach 12 Jahren vorbei. Trotzdem reichte es, um einen Faden abreißen und viele Autoren in Vergessenheit geraten zu lassen. Viele der verbrannten Dichter haben die 12 Jahre nicht überlebt. Entweder gelang ihnen nicht die Flucht oder sie starben im Exil. Und die, die zurückkehren wollten, die, die sich die Zuversicht, das Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrem Heimatland über all die Jahre des Exils bewahrt hatten, erlebten nach der Rückkehr den zweiten schweren Schock. Sie waren in Westdeutschland nicht willkommen. Ihre Bücher wurden nicht gedruckt, für ihre Geschichten interessierte sich kein Mensch. Die Bücherverbrennung war eben nicht die verrückte Idee einiger wahnsinniger Nazi-Funktionäre gewesen, sondern das Werk von deutschen Germanistikstudenten, Bibliothekaren, deutschen Bürgern. Und die waren nach dem Krieg noch die gleichen. Die Universitäten waren die gleichen, die Professoren blieben fast ausnahmslos die gleichen, die 12 Jahre zuvor ihre Institutsbibliotheken ausräumen und die Bücher von Juden, Kommunisten und Pazifisten verbrennen ließen. Bis zum Jahr 1950 gab es an westdeutschen Universitäten 5 Germanisten, die aus dem Exil zurückgekehrt waren und an einem Institut eine Anstellung gefunden hatten. Erst Ende der 60er Jahre begann sich Grundsätzliches zu ändern, aber es gibt Kontinuitäten.
Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und der Alltag versinkt, wenn froh Musik erklingt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Wollt ihr leise Musik? Wollt ihr heiße Musik? Oder findet ihr Moll einfach wundervoll? Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und der Alltag versinkt, wenn froh Musik erklingt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Darf es Dixieland sein oder Lieder vom Rhein? Oder liebt irgendwer Verdis Oper mehr? Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik, und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Hier der Mann am Klavier, hier der Marsch, so sind wir. Hier der Förster, der singt, wenn die Heimatglocke klingt. Für 2 Groschen Musik, für 2 Groschen Musik. Wenig Geld gehört euch eine Welt.
Pflichtbewusstsein, das gehört schon früh zu den obersten Regeln, nach denen Alfred Herrhausen sein Leben gestaltet. Im zarten Alter von 13 Jahren widmet der spätere Chef der Deutschen Bank seiner Lieblingstugend ein Gedicht. Ein Wall von Leibern schützt unser Land, geliebte Väter und Brüder, schreibt Herrhausen 1943 aus dem Internat an seine Eltern. Sie kämpfen und ringen, das Schwert in der Hand, und mancher kehrt niemals wieder. Und weiter, die Lücken zu schließen, wir wachsen heran, ihr schirmt unser Wachsen und Reifen. Einst werden wir dann, Mann für Mann, eure Waffen und Pflichten ergreifen. Das Internat, das Herrhausen besucht, ist eine von Hitlers Eliteschulen, die Reichsschule Feldafing. Sie ist neben den nationalpolitischen Erziehungsanstalten, kurz NAPOLA, eine der Kaderschmieden für den NS-Führungsnachwuchs. Als Schüler suchen die Nationalsozialisten Jungen um die 10 Jahre aus, die gute Noten schreiben, sportlich sind und charakterlich dem NS-Ideal entsprechen. Duckmäuser und Streber sind nicht gefragt, bevorzugt werden selbstbewusste Burschen und, selbstverständlich, reinrassige Arier müssen es sein. Die Ausbildung folgt der Devise, gelobt sei, was hart macht. Ihr Kern besteht aus einer paramilitärischen Zurichtung. Die Schüler müssen schon bei der Aufnahmeprüfung Mutproben ablegen, etwa vom 10-Meter-Turm springen. Sie haben sich an Kampfspiele, Boxen, Appelle und Kriegsübungen zu gewöhnen. Erniedrigungen und Strafen gehören zur Tagesordnung, ebenso gefühlsprägende Gemeinschaftserlebnisse und inszenierter Triumph. Der körperliche Drill treibt die Schüler, die jungen Mannen, systematisch an die absolute Grenze physischer Erschöpfung. Am Todpunkt, so formuliert es einer der ehemaligen, der die NAPOLA noch heute für die beste Schule der Welt hält, entsteht das geistige Problem, etwas zu meistern, das man nicht kann und das man nicht mag. Das Problem also zu entscheiden, ob man einem Befehl nicht nur über die physische Leistungsgrenze, sondern auch über die Grenzen kultureller Gebote und des moralischen Urteils hinaus Folge leisten soll oder nicht. Am Todpunkt wird der neue Mensch geboren. Diese Verwandlung ist das eigentliche Ziel der Anstalten. Sie sollen die künftige Elite des 1000-jährigen Reichs produzieren. Ideologisch unanfechtbare Persönlichkeiten, die in Militär und Partei, Wirtschaft und Gesellschaft hohe Positionen besetzen.
Am Sonntag mit Jimmy, am Montag mit Jack, am Dienstag, da gehst du mit Johnny weg. So geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht.
Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Ich schenk dir Blumen und fahr dich ins Büro, führ deine Mutter jeden Sonntag in den Zoo. Doch dich bringt am Mittwoch der Billy nach Haus, am Donnerstag gehst du mit Tommy aus. So geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht.
Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Damals als Baby schon geliebt, jetzt hab ich Boogie und den Cha-Cha-Cha geübt. Doch du kannst am Freitag mit Ben, Samstag mit einem, den ich nicht mal kenn. So geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht.
Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Doch wenn du gedacht hast, ich sitze zu Haus, ich geh jeden Tag mit ner anderen aus. So geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht,
so geht das jede Nacht.
Das hättest du nie, nie, nie von mir gedacht.
Dies ist die Geschichte von Elisabeth Frenzel, die sich am 26. April 1933 am Theaterwissenschaftlichen Institut der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität immatrikulierte und ihr Studium 7 Jahre später mit einer Dissertation zum Thema Die Gestalt des Juden auf der neueren deutschen Bühne abschloss. Danach war sie an der von Alfred Rosenberg konzipierten nationalsozialistischen Elite-Universität Hohe Schule wissenschaftliche Mitarbeiterin und arbeitete dort in Zusammenarbeit mit dem Institut zur Erforschung der Judenfrage an einem Lexikon der Juden im Theater und Film. 1945 sollte es publiziert werden. Es kam nicht mehr dazu. Aber 8 Jahre nach Kriegsende brachte Elisabeth Frenzel zusammen mit ihrem Mann Herbert A. Frenzel, der in der Nazizeit bei der NS-Propagandaschrift Der Angriff als Kulturredakteur und Chef vom Dienst gearbeitet hatte, ein anderes Lexikon heraus. Daten deutscher Dichtung, bis heute ein Grundlagenwerk der deutschen Germanistik. Wer sich mit der deutschen Literatur wissenschaftlich beschäftigt, für den ist das Buch der Frenzels nach wie vor eine Voraussetzung. Fast jeder kennt die beiden Bände, früher orange eingebunden, heute leuchtend rot. Daten deutscher Dichtung definiert den Kanon und beschreibt die Werke in wenigen sachlichen Worten. Fast nur Daten, Fakten, Grundlegendes. Daten sind die Voraussetzung aller geschichtlichen Erkenntnis. Das ist der erste Satz des Lexikons. Im September 2007 erschien es in der 35. Auflage, aktualisiert bis in die Gegenwart hinein. Der Erfolg ist gigantisch. Der Verlag nennt keine Zahlen, aber schon die 11. Auflage, die 1975 erschien, vermerkte eine Verkaufszahl von 295.000 Stück. Rechnet man das hoch, so kommt man auf 1 Million verkaufte Exemplare. Eine märchenhafte Erfolgsgeschichte. Aber was für Daten sind das eigentlich, die hier als Voraussetzung aller geschichtlichen Erkenntnis zusammengetragen wurden? Was ist das für ein Kanon? Wer sich die Auswahl der Werke aus den Jahren 1933 bis 1945 genauer ansieht, wird sonderbare Lücken feststellen, große Lücken. Keine Werke von Kurt Tucholsky, von Klaus Mann, von Siegfried Krakauer und Egon Erwin Kisch. Dafür die Nazi-Schriftsteller Erwin Guido Kolbenheier, der SA-Mann Hans Rehberg, Richard Billinger und Ina Seidel. Im Kanon der Frenzels werden die Folgen von Bücherverbrennung und Nazi-Herrschaft bis in die heutige Zeit verlängert. Dass ihr Kanon so aussieht, ist wenig überraschend. Dass das Buch bis heute in dieser Form erscheint und als Grundlagenwerk benutzt wird, ist ein Skandal. Nirgendwo im Buch finden sich Hinweise auf die Biografien der beiden Herausgeber. Nirgendwo ein Hinweis auf ihre Vergangenheit, keiner auf die Gegenwart. Herbert A. Frenzel ist 1995 gestorben. Elisabeth Frenzel lebt noch. 1997 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Und sie selbst, erklärt die Sachbuch-Cheflektorin beim Deutschen Taschenbuchverlag, Andrea Wörle, Frau Wenzel selbst nehme nach wie vor in Zusammenarbeit mit dem Verlag die Aktualisierungen vor. In der vor 1,5 Jahren erschienenen Neuauflage geht es bis ins Jahr 2004 hinein. Elisabeth Frenzel ist heute 94 Jahre alt, sie lebt in Berlin.
Telefon, Telefon, wenn dein Ruf erklingt, frag ich mich beim ersten Ton, was der Neues bringt. Telefon, Telefon, still vergeht die Zeit. Lange, lange wart ich schon, gestern so wie heut. Du kennst meine große Sehnsucht nach dem Schönsten dieser Welt, dass mein Herz und meine Seele Tag und Nacht den Atem hält. Telefon, lang war ich allein. Sag, wann werde ich zum Lohn endlich glücklich sein? Hallo, how do you do? Hallo, merci beaucoup, so klingt's aus allen Ländern an mein Ohr. Hallo, grazie, sì, sì. Hallo, nada por mi, mein Herz ist schon vergeben, no, señor. Telefon, Telefon. Dass mein Herz und meine Seele Tag und Nacht den Atem hält. Telefon, Telefon, lang war ich allein. Sag, wann werde ich zum Lohn endlich glücklich sein?
Das Erziehungskonzept ist aufgegangen. Tatsächlich haben viele der Absolventen Elite- und Führungspositionen erreicht. Nicht im NS-Staat, denn das tausendjährige Reich lag schon nach 12 Jahren in Schutt und Trümmern. Dafür aber zählten die ehemaligen Napola-Schüler schon bald zur Elite der jungen Bundesrepublik. Jene Werte und Tugenden, die ihnen mit teilweise sadistischen Methoden in der Napola eingebläut worden waren, sie halfen vielen von ihnen im späteren Leben. Zwei Dinge etwa nimmt der Elite-Zögling Herrhausen aus der NS-Zeit mit in die neue Bundesrepublik. Pflichtvergessenheit macht ihn sein Leben lang rasend. Ebenso falsch verstandener Individualismus. Jede Gemeinschaft kann auf Dauer nur so intelligent, leistungsfähig und erfolgreich sein, wie die Menschen, aus denen sie besteht, ist Herrhausen überzeugt und schließt daraus zweierlei, dass alle Menschen die Möglichkeit bekommen, sich zu bilden, die Chancen also gleich sind, dass die besonders Begabten und Fähigen besser sein dürfen, ja besser sein sollen. Als Herrhausen den Satz 1982 in den Geschäftsbericht der Deutschen Bank schreibt, lautet die Überschrift: Brauchen wir Eliten? Herrhausen hat daran nie gezweifelt und sich selbst seit Kindesbeinen als Teil derselben verstanden. Der Bankchef soll die Unterordnung seiner Interessen als Individuum unter das große Ganze derart verinnerlicht haben, dass er, wie seine Frau berichtet, jahrelang einen Brief in der Nachttischschublade aufbewahrte. Sollte er in die Hände der RAF fallen, so schrieb er kurz nach der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer 1977, dann solle die Bundesrepublik Deutschland keinesfalls den Entführern nachgeben. Herrhausen hätte also selbst sein Leben geopfert, wenn die Regierung dadurch Härte gegenüber den Terroristen hätte zeigen können. Soweit sollte es nie kommen. Alfred Herrhausen kam 1989 bei einem Bombenattentat ums Leben. Ein Blick ins Who is Who der Nachkriegsrepublik macht deutlich, welche Rolle ehemalige NS-Ausleseschüler in der Bundesrepublik spielten und spielen. Im Nachbarland Österreich war ihr politischer Einfluss so groß, dass Soziologen von der Generation Napola sprechen. Auffällig ist in Deutschland zunächst die Zahl der publizistisch Tätigen. Theo Sommer gehört dazu, ehemaliger Herausgeber der Zeit, beim selben Blatt Manfred Sack und der inzwischen verstorbene Leiter des Zeitmagazins Jochen Steinmeier. Außerdem Werner Holzer von 1973 bis 1991 Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, der FAZ-Redakteur Klaus Nathorp und Otto Schuster, der in den 70er Jahren Chefredakteur von Eltern war. Meinhard Graf von Neihaus, der mit seinen Kommentaren das politische Innenleben der Bonner Republik beleuchtete, war ebenso auf einer Napola wie der langjährige Kulturchef des Spiegel, Helmut Karasek. Ferner der 2007 verstorbene Rüdiger von Wechmar und Hans Johnny Klein, die später in die Politik wechselten, der eine als Botschafter bei den Vereinten Nationen, der andere als CSU-Entwicklungsminister unter Kanzler Helmut Kohl und von 1990 bis zu seinem Tod 1996 als Bundestagsvizepräsident. Ein zweiter bevorzugter Karriereplatz der Napola-Schüler war das Militär. So waren der frühere, inzwischen verstorbene stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr, Hans Pöppel, und der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Europa Mitte, Leopold Kalupa, Schüler von NS-Elite-Internaten. Zum wichtigsten Wirkungsfeld jedoch wird die Wirtschaft. Denn mehr als in allen anderen Bereichen lassen sich hier Prinzipien, die dem Erziehungsbild der NS-Ausleseschulen entsprachen, elegant und von der Nazi-Ideologie entkleidet umsetzen. Nicht zuletzt auch dank der korporatistischen Grundstimmung in der deutschen Nachkriegswirtschaft.
Wollen wir tanzen gehen?
Hallo Boy.
Heute wollen wir uns im Rhythmus drehen.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein.
Heute wollen wir glücklich sein.
Hallo Boy. Heute Abend ist die Band so gut.
Hallo Boy.
Und wir haben doch Musik im Blut.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein.
Schön ist doch die Welt zu zweit.
Und darum wollen wir tanzen, tanzen. Ohne Pause bis morgen früh immer tanzen, tanzen nach dieser Melodie.
Hallo Boy,
alle Sorgen lassen wir zu Haus.
Hallo Boy,
und wir tanzen uns mal richtig aus.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein.
Heute wollen wir glücklich sein.
Was die Teenager begeistert und was allen Twens gefällt.
Ja, was jeder immer gerne hört, das ist Musik aus aller Welt.
Darum wollen wir tanzen, tanzen, ohne Pause bis morgen früh immer tanzen, tanzen nach dieser Melodie.
Hallo Boy,
alle Sorgen lassen wir zu Hause.
Hallo Boy,
und wir tanzen uns mal richtig aus.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein. Heute wollen wir beide.
Es stimmt, der Fall ist bekannt. Das macht die Sache aber eher noch unglaublicher oder typischer. Ja, der Fall Frenzel wird immer wieder einmal erwähnt, mal größer, mal kleiner, meist in Fußnoten versteckt. Über die Dissertation heißt es meist, sie sei antisemitisch, ja, aber es war eben die Zeit damals. Und im neuen Lexikon seien davon doch keine Spuren mehr. Man muss sich beides, die Dissertation von damals und das Datenlexikon genau ansehen, um zu verstehen, um was es hier geht. Das Buch »Die Gestalt des Juden auf der neueren deutschen Bühne« kann man sich in der Bibliothek der Humboldt-Universität ausleihen. Nicht sehr dick, 285 Seiten, vom 13. Jahrhundert bis in die damalige Gegenwart hinein, die Zeit nach 1933. Es ist die Geschichte eines großen christlichen Volkes, das sich dem immer stärker werdenden Einfluss einer artfremden Volksgruppe ausgesetzt sieht, welcher das christliche Volk am Anfang noch mit Karikaturen, mit lächerlichen und verächtlich machenden Bühnenrollen begegnete. Eine Volksgruppe, die diesen milden Umgang aber nur zu ihrem Vorteil nutzte, um in immer frecherer Selbstüberhebung die Macht auch auf deutschen Bühnen an sich zu reißen und die deutsche Volkskunst schließlich ganz zu unterdrücken. Bis zum Tag der Erlösung, Anfang 1933. Diese Geschichte wird von Stück zu Stück über 800 Jahre Bühnengeschichte durchdekliniert. Mitunter, wie im Falle Lessings, mit tollkühnen Verrenkungen, Verdrehungen und Lügen. Gleich im zweiten Absatz der Einleitung heißt es, Zitat, es sollte gezeigt werden, dass die Stellung, die das neue Deutschland heute zur Judenfrage wie zum Theater einnimmt, nicht an die politische Tagesnotwendigkeit gebunden, sondern in Deutschland von Ursprung an vorhanden gewesen ist. Zitat Ende. Das ist das Ziel der Arbeit. Es soll eine Beweisschrift dafür sein, dass die nationalsozialistische Kulturpolitik, das Bücherverbrennen und Dichterverbannung als Wunsch und Ziel im deutschen Kulturleben immer schon verankert war. Einige Stellen müssen zitiert werden. Zum Beispiel: Die Feindschaft gegen die historischen Mörder Christi wurde täglich wachgehalten durch den Anblick des Handels und Wandels dieser Menschen. Die instinktiv erkannte Andersartigkeit des fremden Volkes löste eine Verachtung aus, die, als das Judentum durch seine Geldmacht allmählich eine Gefahr zu werden begann, in Hass und Wut überging. Zitat Ende. Die Linie lässt sich gerade weiterziehen. Bis zum Zeitalter der Aufklärung, mit dem der Jude plötzlich eine Macht erhält, die ihn zur Gefahr macht. Zitat: Mit der Aufklärung setzt eine völlig neue Denkungsweise ein, die in den folgenden fast zwei Jahrhunderten in Deutschland die Haltung zum Juden und seine Gestaltung auf der Bühne umwandelt. Die hoffentlich letzte Geltung dieser Geisteshaltung haben wir in jüngster Vergangenheit erlebt. Zitat Ende. Die Rettung Lessings vor den Juden zum Heil der deutschen Nationalkultur ist beinahe komisch. Wie dem Juden Nathan sein Judentum wegbewiesen wird und Lessing seine Judenfreundschaft, Zitat, Lessing konnte die verderblichen Folgen der Expansion und Assimilation des Judentums nicht ahnen, aber das ist noch keine unbedingte Entschuldigung. Tatsächlich ist der Rasseinstinkt in dem gebildeten Menschen der Aufklärung zum guten Teil verschüttet, wie viele Kräfte der Seele verschüttet sind, Zitat Ende. Bei Lessing kam die verderbliche Freundschaft mit Moses Mendelssohn dazu. Höhepunkt von Frenzels rassistischer Nathan-Verzerrung ist ihre Deutung Rechers. Zitat: Rassischen Auseinandersetzungen geht Lessing dadurch aus dem Weg, dass er Recher wohlweislich nicht Nathans Tochter sein lässt. Wahrscheinlich hat Lessing doch eine warnende Scheu zurückgehalten, dieses wichtigste Problem der Gleichberechtigungsbestrebungen anzuschneiden. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Lessing hat die Nürnberger Rassegesetze vorausgeahnt und wohlweislich in seinem Stück befolgt. Was für ein Irrwitz. Am Ende Triumph. Das Ziel dieser deutschen Theatergeschichte, das Ziel der deutschen Theatergeschichte überhaupt, ist am Ende erreicht. Eine siegreiche Promotion findet ihr triumphales, atemberaubendes Finale. Zitat: Mit der Vernichtung aller sittlichen Werte, mit der anmaßenden Arroganz, mit dem hypertrophen Machtbewusstsein der letzten zwei Dezennien war das Schicksal der Juden in Deutschland vor der historischen Gerechtigkeit entschieden. Sie mussten stürzen. Zitat Ende. Ein Gespensterfinale. Die Autorin blickt auf eine sich leerende Bühne. Die letzte Voraussetzung, die Existenz des Juden im öffentlichen Leben Deutschlands, verliert seit der Judengesetzgebung des Dritten Reiches immer mehr ihre Bedeutung, vor allem in der für das Theater wichtigen Mittler- und Zwischenträgerfunktion. Es bleibt die internationale Macht des Judentums als Kampfgegner und sofern ein großer außenpolitisches oder ein zeitloses, weltanschauliches Drama in Deutschland entstünde, käme ihm darin eine Hauptrolle zu.
Marcel, das geht mir viel zu schnell. Es tut mir schrecklich leid. Ich brauch ein bisschen Zeit. Marcel, kannst du eventuell ein bisschen netter sein? Dann will ich dir verzeihen. Schrecklich leid, ich brauch ein bisschen Zeit. Marcel, kannst du eventuell ein bisschen netter sein? Dann will ich dir verzeihen. Es geht, wenn sich's um Liebe dreht, nur mit sehr viel. Bleib ich sehr, sehr kühl. Marcel, Marcel, das geht mir viel zu schnell. Eine Chance hast du bei mir. Allein ein Kavalier.
Exemplarisch ist die Wirtschaftskarriere eines Napola-Absolventen, die mit einer Lüge beginnt. Nach 1945 streicht Walter Merck, der seinen richtigen Namen nicht veröffentlicht sehen möchte, die Zeit auf der Napola aus seinem Lebenslauf. Verständlich, denn in den Augen der Sieger gilt er als gefährliches Überbleibsel des alten Regimes. Nach Kriegsende bewirbt er sich bei der Firma, bei der er bereits beschäftigt ist, für eine Auslandsstelle, obwohl er entgegen der Stellenbeschreibung kein Wort der Landessprache kann. Der Absolvent vertraut auf sein überlegenes Auftreten und die Möglichkeit, das Erwünschte in kurzer Zeit zu lernen. Er hat nicht das Gefühl, eine Täuschung zu begehen, und in der Tat, er wird genommen. Noch Jahrzehnte danach ist Merck stolz auf sein Täuschungsmanöver, das seine Karriere begründete. Er hat doch, so meint er, nur das existenzielle Motto seiner Schule befolgt: Ihr seid besser. Für ihn steht diese Anweisung nicht im Widerspruch zum Imperativ »Du bist nichts, dein Volk ist alles«, denn er pflegte als Chef beides zu befolgen. Führung war das eine, betont er. Aber jede Führungsaufgabe war in der Napola immer sowohl auf die Gruppe als auch auf die Gesamtheit bezogen. Es ging immer um Gruppen, nicht um Spitzenleistung. Diese Lebensweisheit hat mir sehr geholfen. Er zählt die Elemente seines Erfolgs auf, die er der Napola zu verdanken habe. Die beflügelnde Kraft, sich als etwas Besonderes gefühlt zu haben, habe ihm geholfen, den Weg in die Chefposition zu finden. Der Chorgeist sei ihm so ins Blut übergegangen, dass er sich später immer automatisch in einer absoluten Identifikation mit seiner Firma befand. Und schließlich war da noch der unbedingte Wille des Vorwärtsstrebens zum Nutzen des großen Ganzen. Aus dem Volk wird die Volkswirtschaft. Das ist eine der typischen Umdefinitionen, die die ehemaligen NS-Eliten nach 1945 zu leisten hatten, um in der Welt des Wirtschaftswunders Fuß zu fassen. Nun gilt es nicht mehr, die Welt zu erobern, sondern die Weltmärkte. Nicht länger die Gruppe ist wichtiger als der Einzelne, sondern das Team. Die alte Begeisterung ist leicht durch Motivation zu ersetzen, der treue Schwur durch Identifizierung. Das Heranziehen des Elite-Nachwuchses führt zu einem neuen Typus Wirtschaftsführer, dem Typus des leitenden Angestellten. Wir waren fantastische zweite Männer, sagt ein anderer ehemaliger Napola-Schüler. Nicht zu den im Rampenlicht stehenden Vorzeigeführern seien sie erzogen worden, sondern zu den Strippenziehern im Hintergrund. Und in der Tat, viele ihrer Namen kennt man jenseits ihres beruflichen Umfelds oft nicht, aber sie hatten Schlüsselpositionen inne. Deutsche Bankchef Herrhausen vertritt Zeit seines Lebens ähnliche Ansichten vom guten Führungsstil. Nur die Formulierung der fantastischen zweiten Männer könnte unmöglich von ihm stammen. Er selbst hat so wenig Scheu, Gesicht zu zeigen, wie Probleme damit, den Elite-Gedanken in der neuen Gesellschaft zu verankern. Auch wenn er einräumt, dass die Bedingungen für die Bildung von Eliten in einer Demokratie nicht immer einfach seien. Herrhausen steht zwar im Ruf, ein überzeugter Demokrat zu sein, sein Demokratieverständnis indes ist ein korporatistisches, bestückt mit Ausnahmebedingungen und Vorbehaltsklauseln. 1971 gewissermaßen als Antwort auf Willy Brandts Regierungserklärung »Mehr Demokratie wagen« spricht er unverblümt von der Gefahr, dass die Forderung nach totaler Demokratisierung sich grenzenlos ausbreitet. Kein Zweifel, in der Politik ist Demokratie das beste Mittel, die Rechte des Einzelnen zu gewährleisten. Für andere Bereiche unserer Gesellschaft aber müssen wir doch wohl andere Strukturen entwickeln. Strukturen, in denen es nicht um Gleichmacherei des natürlicherweise Ungleichen, sondern um sinnvolle gegenseitige Ergänzung der Verschiedenheiten geht. Zu diesen anderen Bereichen gehören für ihn Armee, Unternehmen, Universität und Familie. Dort gibt es nun mal eine Kompetenzverteilung. Ein anderer Ex-Napolaner, Hans Worpitz, schreibt 1991 ein Buch über Führungsmethoden und Führungsmodelle. Worpitz hatte es 1940 mit 12 Jahren auf die Napola im oberschlesischen Loben geschafft, als einer von 60 unter 360 Bewerbern. 5 Jahre später verteidigt er seine Heimat Schlesien nicht nur vergebens, sondern irrtümlicherweise auch noch bis zum 12. Mai 1945. Dass der Krieg längst aus und verloren war, drang erst mit Verspätung in die östlichen Teile des zusammenbrechenden Reichs vor. Für fast 5 Jahre geriet er in russische Gefangenschaft, die er, anders als fast 4/5 seiner Mitgefangenen, als zäher Ex-Napolaner überlebte. 2 Tage nach seiner Heimkehr zur Familie, die in einem Flüchtlingslager im schwäbischen Tuttlingen gestrandet war, meldet sich der 21-jährige Worpitz am Realgymnasium an. Mit der antrainierten, eisernen Selbstdisziplin holt er die verlorenen Schuljahre nach, macht Abitur, studiert in nur 6 Semestern Wirtschaftswissenschaften, promoviert 1959 und macht sich als Unternehmensberater selbstständig. Zu den Ex-Napolanern, die nach dem Krieg in der Wirtschaft Karriere machen, gehört auch Heinz Winkler, der bei IBM bald eine leitende Position innehatte, Klaus Montanus, der viele Jahre für die Unternehmenskommunikation bei Siemens zuständig war, und der Industriemanager Hans-Günther Zempelin. Er war in den 70er Jahren Chef beim Stoffhersteller Enka, einer Tochter des niederländischen Chemiekonzerns AkzoNobel. Ein weiterer Topmanager der Bundesrepublik, der auf der Napola war, ist Heinz Dürr. Dürr war erst 12 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging, und er glaubte immer noch an die Wunderwaffen des Führers, als sein Vater ihn in der Napola in Rottweil im April 1945 abholen kam. Eine Zeit des militärischen Drills in schwarzen Uniformen mit Geländespielen im winterlichen Schwarzwald, wo wir Iglus bauten, in denen wir tagelang schliefen und uns dabei wie Helden fühlten, erinnert sich Dürr später. Er hatte Glück. Sein Vater, der Fabrikant Otto Dürr, wurde von den Amerikanern nur der Mitläuferschaft beschuldigt und durfte sein Unternehmen weiterführen. Sohn Heinz beschäftigte sich derweils mit Existenzialismus. Er trug schwarze Kleider, machte 1953 das Abitur und startete danach eine der steilsten Karrieren der Bundesrepublik. Er wurde Chef von AEG, Vorstand bei Daimler und schließlich Chef der Bahn, deren Privatisierung und Zusammenlegung mit der DDR-Reichsbahn er nach der Wende übernahm. Über seine Napola-Erfahrung schrieb er mehr als 50 Jahre später: Eine Zeit, die ich 1954 in meiner Bewerbung für eine Schlosserlehrstelle glatt unterschlug, weil es damals noch überhaupt nicht opportun war, so etwas zu erwähnen. Ganz im Gegensatz zu heute, wo die Napola in fast keinem Nachkriegsgrößenlebenslauf fehlen darf. Nazi-Drill als Zierde?
einmal sehen wir uns wieder und vielleicht schon übers Jahr. Einmal sehen wir uns wieder, dann wird alles so, wie es war. Darum glaub an unsere Liebe, mag auch noch so viel geschehen. Denke immer daran, irgendwo, irgendwann werden wir uns wiedersehen.
Der Sonntag war grau und der Himmel schwer und der Regen schlug aufs Dach. Und die Straße entlang bis hinab zum Meer sah ich dir vom Fenster nach. So viel Liebe vorbei, so viel Träume vorbei. Ich weiß nicht, wo du bist, doch dein letztes Wort klingt in meinem Herzen vor.
Einmal sehen wir uns wieder. Darum glaub an unsere Liebe. Wann werden wir uns wiedersehen?
Uns wiedersehen?
All das war bekannt, als 1953 im Verlag Kiepenheuer und Witsch zum ersten Mal die Daten deutscher Dichtung erschienen. In einer niederländischen Zeitung war schon vorher ein Bericht über Elisabeth Frenzel zu lesen. Der Verleger Josef Kaspar Witsch, erklärt sein Biograf Frank Möller im Gespräch, stellte Herbert Frenzel damals zur Rede und fragte, was dran sei an den Vorwürfen. Frenzel sprach von Jugendsünden seiner Frau und bot an, das Lexikon anonym herauszubringen. Als Kompromiss erschien es zunächst nur unter dem Namen des weniger belasteten Herbert Frenzel. Doch schon wenige Jahre später fanden Verlag und Herausgeber die Zeit reif, beide Namen zu nennen. Seitdem erscheint dieses Buch. Auf den ersten Blick kann man ihm gar nichts vorwerfen. Das gesamte antisemitische Vokabular wurde ersatzlos gestrichen. Es ist eher komisch, jetzt ganz Unverfängliches über Nathan den Weisen zu lesen und einen Kommentar zur Barockzeit. Zitat: Gesinnungswechsel entsprach häufig dem Dienstwechsel. Zitat Ende. Wer vorher die Dissertation gelesen hat, liest aber trotzdem immer mit, was hier gestrichen wurde. Nämlich, das ganze Zeitalter war stark religiös. Katholizismus und Protestantismus entwickelten religiöse Literatur. Und so weiter. Es sind zum Teil Sätze und Satzteile aus der Dissertation nur um die Judenstellen gekürzt, verschluckt in einem Schluck auf der Geschichte. Das ist eher kurios als skandalös, eher lehrreich als verwerflich. Die Auswahl der Autoren und Werke zwischen 1933 und 1945 ist allerdings wirklich ein Skandal. Wer weiß, wie große Schriftsteller wie Armin T. Wegner, nicht erwähnt in dem Buch, wie Irmgard Keun, nicht erwähnt in dem Buch, nach dem Krieg wie lebendig begraben, unerkannt und unerwünscht weiterlebten. Wer weiß, wie Klaus Mann starb, in diesem Buch nur als Herausgeber der Exilzeitschrift Die Sammlung erwähnt, wie Kurt Tucholsky starb, in diesem Buch wird kein Werk von ihm genannt. Und wer die Bücher dieser Autoren kennt, die Bücher von Wegner, von Keun, von Klaus Mann und von Tucholsky, der wird erkennen, dass mit den Daten deutscher Dichtung die Lücke, die vor 76 Jahren gerissen wurde, dauerhaft gemacht wird. Dieses Lexikon füllt die Lücke zum Beispiel mit 4 Romanen, des schlechten Nazi-Schriftstellers Erwin Guido Kolbenheier, der noch 1944 von Hitler persönlich auf die Sonderliste der Gottbegnadeten gesetzt wurde, zusammen mit Ina Seidel, die für ihren Führer schrieb, Zitat, hier stehen wir alle einig um den einen und dieser eine ist des Volkes Herz, Zitat Ende. Von ihr haben die Frenzels drei Werke ausführlich gewürdigt. Natürlich kommen auch die Größen des Exils vor, so plump ist man ja nicht. Natürlich Bertolt Brecht und Stefan Zweig und Thomas Mann und Anna Segers. Aber die wichtigste Dichterin jener Jahre scheint die katholische Schwarmschriftstellerin Gertrud von Lefort zu sein, von der gleich sieben Werke gesondert gewürdigt werden. Kein Wort hingegen über einen Alexander Moritz Frey oder Gustav Meyrink, über Maria Leitner, Adrien Thomas, kein Werk von Joachim Ringelnatz wird gewürdigt, keins von Oskar Maria Graf. Ein grotesker Kanon. Andrea Wörle, die Cheflektorin, bittet darum, nicht zu viel Wirbel zu machen. Frau Frenzel sei sehr alt, außerdem sei das Werk heute gar nicht mehr so erfolgreich. Die Studenten holen sich ihre Informationen heute zum großen Teil aus dem Internet. Und wie zur Beschwichtigung fügt sie an, nach Frau Frenzels Tod wird es keine weitere Auflage der Daten deutscher Dichter mehr geben. Aber bis dahin will der Deutsche Taschenbuchverlag das Werk ohne Angaben zu den Autoren weiter vertreiben. Es sind ja nur Daten.
Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Heimat nie, die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Zwei kleine Italiener, die sehen es ein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Man sie, sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die schauen hinterdrein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein.
Für Menschen wie Herrhausen bleibt der Bereich des Politischen letztlich in eine Art Reservat verbannt. Sie findet in einem eingefriedeten Extrabereich nicht im wirklichen Leben statt. Für viele Ehemalige endet Demokratie an den Toren ihres Betriebes oder vor der eigenen Haustür. Diese Trennung des Politischen vom restlichen Lebens ist typisch für viele ehemalige Elitezöglinge, die im Nachhinein alle Hände voll damit zu tun hatten, für sich eine politisch-weltanschauliche Prägung durch den Narzissmus auszuschließen. Zwar hatte Herrhausen durchaus begriffen, dass sein Felderfinger Drill für ihn ein Leben lang besonders prägend geblieben war. Trotzdem meinte er, wie viele Schicksalsgenossen, eine besondere ideologische Indoktrination in seiner Schule nicht wahrgenommen zu haben. Die wenigsten haben verstanden, dass das Anstaltsleben mit seinen autoritären antidemokratischen Strukturen selbst die Indoktrination und politische Prägung darstellte. Der weltanschauliche Unterricht, den es zusätzlich gab, wäre gar nicht nötig gewesen. Herrhausen: Ich habe aus diesen Jahren keinen Schaden, sondern eine Menge an preußischen Tugenden mitgenommen, die mir im Leben weitergeholfen haben. Diese Wendung freilich ist typisch für viele ehemalige NS-Eliteschüler. Schaden? Nein. Die Ausrichtung auf die NS-Ideologie, das klar definierte Ziel ihrer Erziehung, wird schlicht verleugnet. Zurück bleibt ein unanstößiges Preußentum von Pflichterfüllung, Pünktlichkeit, dem Vermögen, sich gegen andere zu behaupten und sich selbst zu überwinden. Wohl deshalb machte sich die Napola auf einmal gut im Lebenslauf, war die Vergangenheit erst einmal weit genug weggerückt und offiziell aufgearbeitet, auch hatten die 68er an Einfluss verloren. Die Erziehung in der Napola hat mir später in der freien Marktwirtschaft geholfen, mich durchzusetzen, sagt Graf Neihaus und braucht sich dafür nicht mehr zu verstecken. Denn er spricht für viele.
Herzlichen Glückwunsch! Toi, toi, toi! Alles Gute!
Bei aller Kritik und Mäkelei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, muss man doch auch konstatieren, dass sich die beiden vorgetragenen Themenkomplexe in Wochenzeitschriften fanden, die integraler Bestandteil des Erfolgsmodells Deutschland sind. Mit den getilgten Schriftstellern befasste sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, mit den Napoler Schülern die Wirtschaftswoche. Sie mögen unsere Form der medialen Verwertungslogik als postmodern empfinden, aber Quod capita tot census. Der Deutsche Taschenbuchverlag hat sich übrigens wenige Tage nach der Veröffentlichung dazu durchgerungen, das zweibändige Handbuch Daten deutscher Dichtung der Frenzels im Mai 2009 aus seinem Programm zu nehmen.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden dritten Montag im Monat von 20 bis 21 Uhr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz in Freiburg. Jeden vierten Samstag im Monat von 13 Uhr bis 14 Uhr bei Radio Unerhört auf UKW 90,1 MHz in Marburg. Jeden vierten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 15 Uhr beim freien Senderkombinat auf UKW 93,0 MHz in Hamburg. Jeden vierten Sonntag von 23 Uhr bis 24 Uhr bei Radio Feuerwerk auf UKW 92,4 MHz in München. Und alle vier Wochen sonntags von 13 Uhr bis 14 Uhr bei Radio Korax auf UKW 95,9 MHz in Halle. Weitere Sendetermine, News, Specials entnehmen Sie bitte unserer Website www.17grad.net, 17grad.net, und Kritik, Anregungen und Wünsche nimmt gerne entgegen der Webmaster@17grad.net. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.